Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
Jede Woche gibt es hier von der Redaktion was auf die Ohren.
Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 263 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 10. April 2026. Und diese Themen haben wir heute für Sie.
Im Schmalltalk sprechen wir über die Kraft der Dividende und die Dividendenkönigin im DAX.
Tobias Haff, Leiter Vertrieb beim Assekurateur OCC, geht im Interview auf künstliche Intelligenz ein und die Folgen für den Vertrieb.
Und in den News der Woche zeigt eine aktuelle Auswertung des uns wohlbekannten GDV, welche Versicherungen die Deutschen gerne kaufen und welche nicht. Till Schweiger gewinnt vor Gericht gegen seine Versicherung. Man ist oft so krank, wie man sich benimmt. Und die Zahl der Versicherungsmakler erreicht ein neues Hoch.
Übrigens, wenn Sie unseren Podcast schön und gut finden, dann zeigen Sie uns das doch gerne und bewerten Sie uns auf Ihrer Podcast-Plattform mit 5 Sternen. Dankeschön.
Aus der Redaktion.
Ein Schmalltalk.
Halali, wo kommt der denn her?
Aus dem Mikrofon. Dividenden ist das Thema dieses Mal, Scholle.
Ich mag Dividenden.
Ja, ich auch.
Ja. Und die Unternehmensberatung A hat nachgerechnet.
EY, für alle EY. Da draußen, die das jetzt nicht so schnell verfolgen konnten.
Ey, wie viel Geld denn so die DAX-Konzerne an ihre Aktionäre raushauen? Und nein, das ist kein böser, ach so Raubtierkapitalismus, sondern Teil der Rendite auch für Normalanleger. Mhm. Nicht zu unterschätzen. Na, einfach um mal ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen.
Genau.
Na,
und
ja.
Wer schüttet am meisten an seine Aktionäre aus?
Gut, dass du das fragst, Frau Schmidt. Das ist nämlich tatsächlich, tada, die Allianz. Krass, oder?
Ein Versicherer.
Ja.
Wie schön.
6,5 Milliarden Euro haut sie raus an die Aktionäre. Das sind 9% mehr als im Vorjahr.
Nicht schlecht.
Aber jetzt muss man mal sagen, um mal noch mal ein kleines bisschen auszuholen beim Thema Dividende.
Scholle holt ja gerne aus.
Ich hole ja gerne mal ein bisschen aus und du weißt doch, die Geschichte der Dividende ist eine Geschichte voller Missverständnisse.
Ach so.
Ja, denn Es ist für den Anlageerfolg, ist es völlig wurscht, wie viel Milliarden die Allianz raushaut.
Mhm.
Ja, denn das muss man ja immer mit dem Kurs ins Verhältnis setzen. Das ergibt die Kennzahl Dividendenrendite und die ist viel wichtiger. Ja, das heißt, ich kaufe mir die Aktie. Wie viel Prozent des Aktienkurses kriege ich jedes Jahr als Dividende? Und das kann sich sehen lassen.
Das okay, ist bei der, das heißt?
Na, das ist bei der Allianz fast 5%.
Mhm.
Ja, da können sich wirklich Festzinsangebote doch eher noch gehackt legen. Das kann sich wirklich sehen lassen.
Okay, cool.
Ne, und jetzt muss man mal sagen, Schmidt, um noch ein kleines bisschen auszuholen. Gerade in Zeiten wie diesen, wenn die Wirtschaft kriselt, wenn Kurse einbrechen und am Aktienmarkt die nächste Enttäuschungssau durch Dorf gejagt wird, nämlich diesmal KI, dann kannst du wirklich die Überschriften in jedem Aktiencrash nebeneinander legen. In den lieben Medien, ne, in der Journalie.
Ja,
dann geht es plötzlich wieder darum, welche Aktien sind denn die stabilsten?
Ach so,
welche
okay,
zahlen denn die schönsten Dividenden? Mhm. Und nicht mehr, wie viel Milliarden verdient denn Nvidia jetzt? Nee, interessiert gerade keine Sau mehr. Es ist einfach so, jetzt besinnen sich die Leute, nach dem Kursrutsch übrigens, besinnen sich die Leute wieder auf diesen stetigen Geldstrom, der aus profitablen Unternehmen auf das heimische Konto schwappt. Denn die Dividende gibt es nun mal einmal im Jahr, wenn das Unternehmen dann Gewinne schreibt.
Ja.
Und nicht Zalando heißt. Zalando schüttet übrigens keine Dividende aus.
Mhm. Die einzige im DAX, oder?
Ja, sind die einzigen, ja. 0,0% Dividendenrendite. Mhm. Aber profitable Unternehmen schütten Dividenden aus. Und das ist der stetige Strom, der in Boomzeiten oder in Euphoriezeiten immer so vergessen wird. Aber der ist immer da.
Und der ja eigentlich auch sehr passt zum deutschen Sicherheitsverständnis, ne? Also, dass man da auf die soliden Dinger geht, die halt Jahr für Jahr auch was ausschütten, ist nun
ja.
Passt ja eigentlich dazu. Es ist eigentlich verwunderlich, dass nicht mehr Leute irgendwie Dividenden lieben.
Ja, das ist das Verblüffende. Das ist für den deutschen Sparer wirklich ideal. Und wenn du dir ein Aktienportfolio über 20 Jahre anguckst, dann hast du da deine 3-4% Dividendenrendite jedes Jahr. Die ist da so mit drin. Das ist so ein, weißt du, die Kurse, die rutschen nach oben, dann brechen sie mal wieder ein und ratatatata. Ne?
Ja,
und langfristig sollten die auch ein bisschen steigen, wegen Wirtschaftswachstum, bla. You name it, wie du mal schön sagst. Ne?
Bla.
Aber es gibt halt jedes Jahr einen Anteil am Gewinn, denn als Aktionär ist man auch Unternehmer. Und das darf man immer nicht vergessen. Das ist das Wichtige.
Ja, sehr schön.
Ja, das war jetzt mein Plädoyer. War das gut eigentlich?
Ich finde das, also ich bin ja sowieso auch ein Fan von Dividenden und von stetigen Aktienanlagen. Von daher.
Ja.
Finde ich das gut.
Dann können wir mein Plädoyer gleich mal dem BVI schicken. Der kann das dann auch benutzen für Aktienfondswerbung. Ist übrigens so, um das auch nochmal zu erklären. Auch im Aktienfonds gibt es Dividenden, auch im ETF. Gibt es die Dividenden.
Ja.
Die fließen nur bei den meisten ETFs, wenn sie thesaurieren sind, nicht direkt aufs Konto, wie bei der Einzelaktie. Da gibt es die wirklich Cash in die Tasche. Im Aktienfonds sammeln die sich an und werden sofort wieder in dieselben Aktien investiert. Also ETFs bauen ja den Index nach und da wird das rechnerisch, jetzt muss man sagen, bei internationalen Indizes rechnerisch nicht wieder mit angelegt. Jetzt führt es zu doll ins Detail, aber die gehen nicht verloren, man kriegt sie.
Naja, vielleicht wird das neue Altersvorsorgedepot und wenn der ein oder andere deutsche Sparer ja dann vielleicht sich doch mal Richtung Aktienfonds oder ETFs bewegt, kriegt er das ja dann vielleicht auch mit. Wer weiß das
ja
schon.
Ja.
Wäre ja eine positive, ein positiver Outcome dieser Reform.
Ja.
Genau.
Und ohne Scheiß, darf man das sagen? Ohne Scheiß. Ich habe gerade die Dividendenrenditen der DAX-Werte vor der Nase.
Ja.
Und da muss man sagen, warte mal, 1, 2, 3, ich habe jetzt nicht genau nachgezählt, aber es sind bestimmt 15, die über 4% zahlen.
Das ist schon echt ordentlich, ne?
Das ist richtig ordentlich. Die Deutsche Post 4,2%. Ich pick mal was raus. BASF 4,5% Dividende. Also jetzt muss man mal sagen, die Dividende kann natürlich auch sinken, wenn der Gewinn einbricht oder mal weg ist. Ne? Also gerade in Wirtschaftskrisen. Auch A hat oder EY hat ja auch gesagt, nächstes Jahr werden die mal nicht steigen. Ne? Okay. Aber du hast hier eine Fresenius, auch immer noch mit 2,6% Dividendenrendite. Siemens auch 2,6. Das sind Zahlen, das ist wirklich nicht so schlecht.
Haben oder nicht haben, ne?
Haben oder nicht haben. Und das ist so der Punkt. Und ob das jetzt 6,5 Milliarden von der Allianz sind, das ist eigentlich, naja, es ist eine nette Zahl, aber für den Anlageerfolg jetzt nicht so maßgeblich.
Wir sagen Glückwunsch an die Allianz.
Ja.
Dass sie so schöne Dividenden, dass sie den Titel hat und dass sie so schöne Dividenden ausschüttet. Nein, so weit kommt es jetzt nicht, aber genau. Cool. Wie halten Sie es denn mit Dividenden? Sind Sie auch ein Fan? Oder sagen Sie, nö, interessiert mich alles nicht? Dann schreiben Sie uns das doch gerne an redaktion@pfefferminzer.de. Wir sind sehr interessiert an Ihrer Meinung. Und freuen uns über jede ernst gemeinte Zuschrift, wie Scholl immer so schön sagt.
Nur ernst gemeinte Zuschriften, aber gerne auch Fragen. Also falls jemand mal, also ich mag Dividenden, ich finde die auch sehr, sehr wichtig.
Scholl rechnet ja auch gerne mit Excel rum, was heißt, wenn Sie da irgendwas berechnet haben wollen.
Ja.
Oder mal ein Vergleich oder so.
Also, in der neuen Ausgabe von Pfefferminzia nenne ich auch den Dividendeneffekt tatsächlich. Über die letzten 20 Jahre. Ja. Die Spannung ist nicht auszuhalten. Und ist tatsächlich sichtbar.
Genau. Und wenn Sie das mit Scholle in Person besprechen wollen, dann können Sie auch noch zu unserem Heftgeflüster am 14. April kommen, also nächste Woche Dienstag, ab 17:30 bei uns in den Redaktionsräumen. Da besprechen wir das nächste Heft und stehen natürlich auch für Fragen, Rede und Antwort und zur Verfügung. Von daher, den Anmeldelink verlinke ich nochmal in den Shownotes. Für alle, die es interessiert, kommen Sie gerne vorbei. Wir freuen uns sehr.
Ist übrigens ohne Eintritt. Es ist einfach, wir sind da einfach da.
Wir sind da, es kostet nichts. Sie kriegen eine Pizza und noch ein Glas Wein oder ein Bierchen.
Und ein Bier.
Also,
genau.
Oder eine Cola, alles kein Problem.
Das Bier aber mit mir teilen, ne? Genau.
Genau.
Ne?
Kommen Sie vorbei.
Genau. Hereinspaziert.
Wir freuen uns sehr. Mhm. Cool, dann machen wir jetzt mal mit dem Thema KI weiter und ob der Hype denn da noch so stark ist oder eben jetzt Ernüchterung einkehrt. Genau, das ist nämlich Thema des nächsten Gespräches.
Im Gespräch.
Wir haben es gerade gehabt. Ist der KI-Hype nach wie vor stark? oder hat sich in Deutschland doch eher eine gewisse KI-Müdigkeit breit gemacht? Das fragten wir Tobias Haff, Vertriebschef des Assekurateurs OCC, also Oldtimer ist da das Thema. Seiner Ansicht nach schwenkt der Hype gerade ein bisschen in Realität um, denn die coolen, bunten Supertools müssen natürlich auch in die Unternehmensprozesse integriert werden in irgendeiner Form. Und das funktioniert nicht immer ganz so toll. Und was das denn unter anderem auch für Makler bedeutet, darüber sprechen wir jetzt mit Tobias. Los geht's. Tobias, schön, dass du heute bei uns im Studio bist. Herzlich willkommen in Hamburg.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir wollen heute ein bisschen über den Maklervertrieb sprechen, so allgemein. Ja. Und Maklervertrieb ist ja ein sehr Nasengeschäft, sag ich mal, beziehungsorientiert. Und Vertrauen steht im Mittelpunkt. Wie kommt denn da KI ins Spiel? Wie verändert das die Dynamik?
Also ich glaube, dass sie die Dynamik nicht verändern muss. Es gibt natürlich viele Tendenzen, KI irgendwo zwischenzuschalten und als Zwischenschicht zwischen Vermittler und Kunde zu benutzen, was jetzt in Servicebereichen sicherlich auch ganz spannend ist, um Erreichbarkeit zu erhöhen, aber es ist ja kein Muss. Und für mich ist es in vielen Bereichen eine sehr sinnvolle Ergänzung, aber nicht unbedingt ein Ersatz. Okay. Und jetzt aus der Erfahrung heraus, du hattest ja gesagt, es ist ein Nasengeschäft. Die Beziehung zwischen Kunde und Vermittler ist einfach von Vertrauen getragen, von Mensch zu Mensch. Mhm. Und Geschäfte werden zwischen den Menschen auch gemacht. Ja. Von daher würde ich da jetzt auch nicht unbedingt dran rütteln, sondern es halt wirklich als Werkzeug sehen.
Okay, Werkzeug ist ein gutes Stichwort, weil es sind ja viele Makler sind ja auch noch als Einzelkämpfer unterwegs und haben natürlich unter der ganzen Last von Bürokratie und was weiß ich zu ächzen und zu stöhnen. Wie kann denn da KI vielleicht auch unterstützen?
Ich glaube, die gute Möglichkeit besteht, dass gerade bei der Vielzahl der Tools, die es gibt, für alle möglichen Themen, sei es von E-Mail erstellen, Transkription und so weiter, Dokumentation, ganz, ganz viel Unterstützung und Entlastung auch kommen kann. Ja. Und der einzelne Vermittler, jetzt auch gerade kleinere Häuser, haben da ganz, ganz viele Möglichkeiten, das auch zu nutzen, weil sie es schneller einführen können und auch direkt sofort Produktivitätsvorteile haben. Da sind größere Einheiten sicherlich eher bis hin zu Themen dann mit Datenschutz und Co-Compliance eher gebundener in den Einsatzmöglichkeiten, als es ein einzelner Vermittler sein kann.
Nun sitzt OCC als Assekurateur ja zwischen Produktanbieter und Makler. Spielt KI denn da eine bestimmte Rolle oder ist das macht ihr das anders?
Ja, KI spielt immer eine Rolle. Also heutzutage, glaube ich, kommt man gar nicht mehr drin rum. Also wir überlegen natürlich auch, welche Themen wir damit abdecken können. Service ist immer naheliegend, Input-Management, Verarbeitung von Geschäftsvorfällen, Standardprozessen, das sind Themen, die einfach naheliegend sind. Und wo man sagt, da kann man auch schnell Effekte erzielen, auch mehr Service, schnelleren Service bieten. Ja. Auf der anderen Seite, wir sind Spezialanbieter, wir haben eine Nische mit unseren Produkten und den Fahrzeugbereichen und brauchen da immer auch den Menschen, der beurteilt. Ja. Und das wird auch von unseren Kunden erwartet. Also und kann ich auch verstehen, weil wir haben Liebhaberfahrzeuge, das sind Schätzchen, da ist viel Emotion und Verbindung dabei. Und da ist KI tatsächlich jetzt nicht so, man sagt, okay, wir machen eine KI-Beratung oder die KI beurteilt das Fahrzeug oder sowas. Ja. Das wird vielleicht mal in 30, 40 Jahren eine Möglichkeit sein, dass dann KIs beurteilen oder sowas. Aber momentan ist es einfach ein Thema, aber sagen wir, setzen da auch ganz klar weit auf den Faktor Mensch. Ja. Insbesondere, wenn es in diese ganzen Themen um die Beratung geht. Und gut, für Support, Unterstützung etc. sind alle Gedanken offen.
Du sagtest ja eben schon, KI ist ja quasi in aller Munde. Stellst du dann auch so ein bisschen eine KI-Müdigkeit mitunter fest bei manchen?
Also momentan hat man ja nicht den Eindruck, dass da irgendwie eine Art von Müdigkeit ist oder Schlaflosigkeit gar. Also das ist ja ein Dauerthema.
Ja.
Für mich ist es schwierig zu beurteilen, wann jetzt mal tatsächlich die perfekten Zeitpunkte sind, um es einzusetzen. Ich glaube, da sind wir alle immer am Überlegen und gucken und wann kommt das nächste neue Tool.
Das kommt immer sofort schnell.
Ja, das kommt sofort schnell. Es soll dann auch gleich alles eingesetzt werden am besten. Also ich glaube, dass wir perspektivisch auf die Erkenntnis kommen werden, dass jetzt mal die Innovation nicht mehr so schnell kommt und wir dann auch sehen werden, dass dieser Hype, den wir gerade haben, auch abebbt und dann die Lösungen überbleiben, die wir tatsächlich dann auch produktiv jetzt auch übergreifend in größeren Unternehmenseinheiten nutzen können, sich dann auch so ein bisschen Spreu vom Weizen trennt und viel von dem, was momentan gerade KI zugesprochen wird, sich dann auch relativiert. Okay. Und über die nächsten 10, 20 Jahre dann vielleicht alles wiederkommt und dann tiefgreifende Veränderungen mit sich bringt.
Nun ist ja auch Datenschutz und Compliance immer ein wichtiges Thema in unserer Branche. Und da ist KI ja manchmal so ein bisschen heikel. Wie geht ihr denn damit um?
Ich kann eigentlich nur einen Tipp geben. Datenschutz und Compliance-Themen immer frühzeitig bei den zuständigen Personen, Kollegen auch mit zu adressieren. Also letztendlich, wir sind ein reguliertes Umfeld. Das ist auch gut so. Es dient ja auch dem Schutz des Kunden, beziehungsweise brauchen wir Spielregeln, die für alle gelten und auch eingehalten werden. Ja. Das trifft auch insbesondere auf den Datenschutz zu. An der Stelle ist es für mich jetzt keine Diskussion, das irgendwie zu negieren. Mhm. Das macht das Arbeiten oftmals auch nicht leichter.
Ja.
Aber man kann Lösungen finden. Man muss sich halt wie mit allen Bereichen intensiv damit beschäftigen. Ja. Und letztlich ist das Thema Datenschutz aber keine Entschuldigung dafür, sich nicht damit zu beschäftigen.
Mhm. Okay. So, und jetzt der Blick in die Glaskugel. In 5 Jahren. Ja. Was glaubst du, wie wird der Maklervertrieb da aussehen? Welche Makler werden die erfolgreichen sein?
Also ich glaube, dass die Maklergruppen, die es auch jetzt schon gibt, also kleinere Verbünde etc., wo Expertenwissen gebündelt wird, wo man dann auch mit Kollegen zusammen verschiedenste Situationen beim Kunden abdecken kann, auch weiter das Rückgrat auch der Branche sein werden. Ich glaube, dass es der einzelne Vermittler einfach aufgrund der vielen Anforderungen, die haben wir regulatorisch, technisch und so weiter, immer schwerer haben wird. Okay. Außer es kommt eine extreme Spezialisierung.
Okay.
Aber wenn man jetzt sagt, das komplette Kundenspektrum abzudecken, alle Bedarfe, die es da gibt, ist ohne Zusammenschluss und Know-how-Bündelung immer schwieriger.
Okay. Also zusammen ist man stark.
Stärke. Das definitiv. Ja.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Da danke ich dir fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Die News der Woche.
Private Haftpflicht, Kfz-Versicherung und Hausratversicherung sind die 3 Policen, die die Deutschen sich am ehesten zulegen. Ihre Verbreitung liegt zwischen 90% und 78%. Das zeigt eine Auswertung des Versicherungsverbands GDV auf Basis der Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, kurz EVS. Diese Stichprobe erhebt das Statistische Bundesamt alle 5 Jahre. Auch die Rechtsschutzversicherung ist beliebt. Fast jeder zweite Haushalt hat sie.
Aufholbedarf gibt es allerdings bei der Altersvorsorge, stellt der Verband fest. Kapitallebensversicherungen krebsen bei einem Wert von unter 28% herum. Und auch die staatlich geförderten Produkte Riester und Rürup-Renten zeigen sich mit 27% nicht allzu weit verbreitet. Und die Tendenz ist weiter sinkend. Durch starre Garantien, wenig Flexibilität und ein geändertes Zinsumfeld haben Vorsorgemöglichkeiten wie Riester zunehmend an Attraktivität verloren, sagt GDV-Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen dazu.
Stabil zeigt sich die private Rentenversicherung, aber auch nur mit einem eher mickrigen Anteil von rund 23%. Ganz langsam aufwärts geht es mit der Berufsunfähigkeitsversicherung, die einen Wert von knapp 27% erreicht.
Vor diesem Hintergrund bewertet der GDV das Altersvorsorgereformgesetz, da ist es wieder, als wichtigen Schritt zur Neuordnung der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge. Die Reform ist ein überfälliger Modernisierungsschritt. Sie kann die zusätzliche Altersvorsorge attraktiver machen. Entscheidend ist aber, dass für staatliche und private Angebote die gleichen Regeln gelten, sagt Asmussen. Kritisch findet er, dass der Staat selbst als Anbieter auftritt. O-Ton? Wenn staatliche Angebote strukturelle Vorteile haben, droht eine Verzerrung des Wettbewerbs, warnt Asmussen.
Und wir kommen zum Promi-Alarm. Eigentlich soll der Versicherer Hiscox dem Schauspieler und Regisseur Til Schweiger knapp 386.000 Euro zahlen. Das urteilte das Landgericht München I. Weil der Rechtsstreit aber schon über 6 Jahre dauert, ziehen die Zinsen die Summe auf Halali, rund 480.000 Euro hoch. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ob die Hiscox dagegen vorgehen will, verrät sie nicht. Sie äußert sich grundsätzlich nicht zu rechtlichen Verfahren.
Aber was war denn überhaupt geschehen? Schweiger hatte für seinen Nebenwohnsitz in Berlin bei der Hiscox mehrere Policen abgeschlossen. Ursache des Streits sind 2 Schäden, kurz nacheinander in einer der Wohnungen. Im Juli 2014 gab es einen Rohrbruch, bei dem das Wasser auch in die Bausubstanz sickerte. Als Schweiger im März 2015 die Heizung nach dem Schaden wieder in Betrieb nehmen wollte, brannte es dann. Auch der Brand beschädigte Inventar und Bausubstanz. Die Hausratversicherung zahlte 2016.
Doch das reichte wohl nicht aus. Denn Schweiger führte noch zahlreiche weitere Kosten an, die er alle auf den Wasserschaden und den folgenden Brand zurückführte. Insgesamt verlangte er somit nochmal mehr, 542.500 Euro plus Zinsen von der Versicherung.
Wenn auch nicht komplett, gaben ihm die Richter zum großen Teil recht. Die vorgelegten Rechnungen für die Sanierungsmaßnahmen seien, Zitat, weitestgehend plausibel. Insgesamt überstiegen sie die Versicherungssumme von 300.000 Euro deutlich, weshalb es auf Details nicht mehr ankam. Die tatsächlich maßgebliche Urteilssumme von rund 386.000 Euro entsteht durch zusätzlich angefallene Baunebenkosten, die Hiscox ebenfalls übernehmen soll. Andere von Schweiger angegebene Kosten lehnte das Gericht aber ab.
Lebenswandel und Fehlzeiten hängen eng miteinander zusammen. Das bestätigen Daten der Krankenkasse BIG Direkt Gesund und der VivaMind Gesellschaft für Präventionsmedizin und Psychologie. Demnach lassen sich bis zu 46 Krankheitstage pro Person innerhalb von 3 Jahren vermeiden, indem man sich entsprechend verhält. Na, da fangen wir doch gleich mal an.
Die Dienstleister haben Daten aus sogenannten Gesundheitscheck-ups mit späteren Fehlzeiten abgeglichen. Dabei zeigt sich schon im groben Raster, dass Schlaf, Selbstregulation, Bewegung und Gewicht die Ausfalltage enorm beeinflussen.
Verbessert sich der Schlaf zum Beispiel um 25%, sinkt die Zahl der Fehltage in 3 Jahren um 30%. Hohe Selbstregulationskompetenz spart bis zu 46 Krankheitstage. Jeder zusätzliche Punkt im Body Mass Index, BMI, erhöht die Fehlzeiten im Schnitt um 2,5 Tage. Rauchen steigert Fehlzeiten messbar. Und bereits regelmäßiger Ausdauer- oder Kraftsport kann bis zu 25 Fehltage im Dreijahreszeitraum vermeiden.
Stefan Diestel, Studienleiter und geschäftsführender Gesellschafter von VivaMind, zeigt sich überrascht. Psychische Ressourcen und Lebensstilfaktoren haben einen deutlich größeren Einfluss auf Fehlzeiten als bislang angenommen, sagt er.
Die Zahl der Versicherungsmakler in Deutschland ist erneut ein Stückchen gewachsen und hat somit einen neuen Höchststand erreicht. Zum 1. April 2026 waren 47.027 Versicherungsmakler mit Erlaubnis nach § 34d Absatz 1 Gewerbeordnung, wie das Ganze komplett heißt, im Vermittlerregister der Deutschen Industrie- und Handelskammer eingetragen. Das sind 76 mehr als noch zum Jahresbeginn.
Im Gegenzug nahm die Zahl der gebundenen Versicherungsvertreter erneut ein Stückchen ab. Jetzt sind es 98.162 Vertreter, also 145 weniger als zum Jahresanfang. Gleichwohl stieg die Gesamtzahl über alle Gruppen von Versicherungsvermittlern hinweg. 178.910 sind es jetzt und das sind 119 mehr als zu Jahresanfang.
Und das war es auch mit dieser Podcast-Folge. Wir hören uns dann hoffentlich am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.